Die
ich als Kulturwissenschaftler.
Die war halt einfach nur schrecklich.
Das, oh, entschuldige.
Jetzt kommt das Intro aus dem Handy live. Und fade out.
Oh, unglaublich.
Sehr gut.
Herzlichen Glückwunsch zur vermutlich 29. Episode dieses Podcasts.
Man ist sich aber nicht sicher. Es könnte auch Nummer 28 sein. Oder vielleicht
wir sind
sogar
uns relativ sicher, dass es nicht die 30 ist.
Moment, ich kann es ja nachgucken. Es ist die 29.
Doch, wir sind zu gut. wie man vielleicht, aber hoffentlich nicht so sehr hört, unter erschwerten Bedingungen. Denn wir senden diesmal nicht aus dem wohlbekannten, perfekt eingerichteten, immer funktionierenden Studio, sondern ich sitze bei Lars zu Hause.
Ja.
Lars, schön, dass ich da bin.
Ja. Ganz herzzerreißend schön. Ja, nachdem wir jetzt erstmal gefühlte 20 Minuten lang einen Treiber gesucht haben für dieses winzig hosentaschengroße Mixgerät.
Ja, aber das ist eigentlich ganz cool.
Ja, haben wir uns nun entschlossen, keinen Treiber zu nehmen und einfach den Windows-eigenen da irgendwie sich installieren zu lassen.
Ja. Das heißt, wenn das ganz furchtbar scheiße klingt, dann liegt das ganz ausschließlich an der besonders schlecht programmierten Seite von Behringer und überhaupt gar nicht ein bisschen an der Akustik hier drin.
Nein, an der Akustik kann es überhaupt nicht liegen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Allerdings haben wir diesmal wieder Fragen. Wir haben sowohl die Fragen von Max Frisch als auch Fragen, die uns, nachdem ich mehrfach insistiert habe, aus unserem Freundeskreis eingesendet worden sind. Und wir haben eine Frage auf einem Zettel, die ich nur schwerlich entziffern kann.
Aber sie ist von meiner Frau.
Ja. Willst du vielleicht mit der mal starten?
Ja. Florian, was tust du immer in dein weltbestes Chili? Für alle, die es nicht wissen, Flo ist im Freundeskreis der Chili-Experte. Und du machst immer zwei Chilis, ne? Eigentlich, wenn man irgendwie wenn wir mal eins machen, dann gibt's immer ein Weicheier-Chili, was aber auch schon sehr, sehr scharf ist, also für normale Menschen, und ein Florian-Chili, wo man als normaler Mensch sofort bewusstlos wird, wenn man dann dafür von isst.
Ja, was mache ich in mein Chili? In den letzten Jahren habe ich da vor allem immer selbst angebaute Chilis reingetan. Leider bin ich da, seit wir in unserem neuen Haus wohnen, noch nicht wieder zu gekommen, mal wieder welche anzupflanzen. Aber das ist natürlich der essentielle Hauptbestandteil. Und ansonsten, was mache ich in meinen Chili? Als allererstes werfe ich, glaube ich, das Hackfleisch in den Pott rein und brate das sehr scharf an. Also so, dass man eigentlich denkt, das ist schon verbrannt.
Das sind nur so schwarze Krümel. Hast
genau, du so ungefähr. Kippe dann da Knoblauch und Zwiebeln dazu, brate die noch schön mit an, lösche dann großzügig mit Rotwein ab, warte, bis der verkocht ist, schmeiße die Chilis dann dazu, kippe da haufenweise Tomaten drauf. Aber
wie viel Chilis denn?
Das kommt darauf an, ob du das Weicheier-Chili oder das richtige Chili.
Nehmen wir mal das richtige Florian-Chili.
Tja, was halt die Sträucher hergeben. Ne? Wobei ich mich in aller Regel dann auch auf zwei Sorten beschränke, also Habaneros wegen des geilen nussigen Geschmacks und Jalapenos wegen des typischen Chili-Geschmacks, den man eigentlich so haben möchte, wenn man irgendwie Pepperoni isst. Ja, und ansonsten kommt da frischer Oregano rein. Oder halt Majoran, was halt gerade greifbar ist. Bisschen Zucker, bisschen Salz und Pfeffer. Wobei Pfeffer eigentlich gar nicht notwendig ist, stelle ich gerade fest. Und dann lasse ich das einfach nur sehr, sehr lange kochen und werfe dann den Rest, der dazu kommt, also die Bohnen, den Mais und die Paprika, erst kurz bevor das serviert wird dazu, damit das noch einigermaßen knackig ist alles. Das heißt, gerne bereite ich das dann auch schon mal morgens vor. Lass es dann irgendwie 3 Stunden kochen, dann wird es bis abends wieder kalt und dann koche ich das halt nochmal auf mit dem Gemüse da drin. Viel mehr passiert da eigentlich nicht.
Florians Chili Magic. Ja.
Ich glaube, das Rezept habe ich aber sogar auf meiner Internetseite.
Tatsächlich?
Ja, mit bunten Bildern.
Ja, das können wir vielleicht mal in den Shownotes nochmal reinlegen.
Kann sich deine Frau mal ganz genau anschauen.
Ja.
Boah, die war vorhin ganz herzzerreißend, als sie hier reingekommen ist und mir das Chili angeboten hat und sich sehr wortreich dafür entschuldigt hat, weil offensichtlich statt Chili irgendwie nur Kartoffeln und statt Tomaten nur
Orangen.
Orangen da gewesen sind. Ich habe es leider bisher noch nicht probiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so furchtbar ist.
Ja, es ist okay. Es ist sehr tomatig geworden. Mhm. Also irgendwie zu viel Tomate genommen. Und dann war ich gestern Abend hier noch in unserem Inkoop einkaufen, mhm, kleine Laden. Da wollte ich eigentlich noch ein bisschen Chili-Soße holen, weil wir keine richtigen Chilis hatten. Und da gab es auch keine Chili-Soße, dann gab es nur Chili-Pulver. Mhm.
Natürlich dann alles. Ja, Chili-Pulver ist, glaube ich, das, was du am allerwenigsten haben möchtest.
Ja.
Eigentlich möchtest du frische Chilis oder Chili-Soße haben, ja?
Ja, und es gab beides nicht.
Pulver macht immer nur diese widerwärtige Schärfe hinten im Rachen, die keiner haben will. So wie halt irgendwie billiger Pfeffer.
Mhm. Ja, ist schon okay, es muss sich keiner übergeben, aber ich habe auch schon besseres Chili gegessen. Dann halt wenigstens mit Chili-Soße. Das war jetzt irgendwie das erste Mal, dass wir da nur Chili-Pulver reingemacht haben. Das hat sich jetzt geschmacklich schon irgendwie bemerkbar gemacht. Und Flo reicht mir hier gerade so das kleine
Teppich. Ich habe extra nichts gesagt, damit das total im Flow wirkt.
Wir sind ja total profimäßig unterwegs. So, also eine Frage. Ich lese vor. Okay, ihr habt es so gewollt. Zuallererst, ich möchte anonym bleiben. Sonst war es das erste und letzte Mal, dass ich euch Fragen stelle. Danke. So, also vielen Dank an unsere anonyme Zuhörerin.
Ja. Ist völlig in Ordnung, Frau Wieb.
Die Stadt Delmenhorst hat kürzlich die 80.000 Einwohnergrenze überschritten. Meint ihr, dass es durch den Abriss der Wohnblöcke im Wollepark eventuell die Attraktivität der Stadt Delmenhorst etwas wachsen könnte? Wie empfindet ihr den Standort als Wohnraum bzw. Lebensmittelpunkt?
Das ist eine völlig komplexe, überkomplexe Frage. Ja. Ich habe das auch mitbekommen, dass diese Stadt offensichtlich die 80.000 geknackt hat. Wen interessiert's? Oder bekommt man vielleicht ab dieser Grenze irgendwie mehr Bundesmittel oder sowas? Ich weiß es nicht.
Ja, so eine mittelgroße Stadt, keine Kleinstadt und Mittel.
Ich glaube nicht, dass man im Dirke Weltatlas jetzt einen größeren Punkt bekommt.
Meinst du nicht?
Ich glaube eher nicht. Ich glaube, da ist die Grenze dann bei 100.000.
Sag das nicht.
Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir die 100.000 jemals knacken werden. Aber sei es drum. Mhm. Ob der Abriss, wie war das formuliert, ob der Abriss des Wolleparks...
Ja, die Attraktivität der Stadt steigert.
Vielleicht sollten wir erstmal erklären, was denn dieser Wollepark ist.
Der Wollepark ist das Delmenhorster Ghetto. Ja, man stellt sich so ein bisschen...
Es gibt in diesem Internet Menschen, die behaupten, Delmenhorst wäre ganz grundsätzlich ein Ghetto.
Also ganz, ganz so schlimm ist es ja nicht.
Aber ich finde es tatsächlich auch nicht so schlimm.
Aber wer vielleicht noch so den ersten großen Hit von Sido kennt, mein Blog, und vielleicht so ein bisschen das Video im Kopf hat, der weiß ungefähr, was er sich unter Wollepark vorzustellen hat.
Stimmt.
Das war halt, oder ist das Problemviertel von Delmenhorst, wenn man das so sagen kann. Neben dem Stadion. Wir haben noch ein Stadion in Delmenhorst und so eine kleine Sportarena, wo Fußball gespielt wird und man auch Tennis spielen kann und wo eine große Sporthalle ist. Und da drum hat es sich halt irgendwie auch so begeben, dass das relativ viel Armut ist. Ja, aber der Wollepark war eigentlich immer schon das noch größere Problem. Aber das ist jetzt halt über die letzten Jahre auch so verwahrlost, auch die Gebäude, dass man sich als Stadt bzw. Betreiber jetzt dazu entschlossen hat, diese riesigen Blöcke abzureißen. Und ich weiß gar nicht, wie sieht der Bebauungsplan eigentlich aus? Wird da was gebaut oder werden die erstmal nur platt gemacht?
Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung, aber jede Änderung ist eine Änderung zum Positiven. Also rein optisch sind die wirklich nicht besonders erfreulich, die Dinger.
Nee.
Bei aller Liebe.
Nee, also die haben die letzten... Also die besten Jahre müssen schon 20 Jahre zurückliegen.
Ja, und die waren schon...
Die waren schon schlecht.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das für Leute, die Entscheidung treffen, sich in Delmenhorst niederzulassen oder nicht, ich glaube nämlich sowieso nicht, dass es diese Leute gibt, einen Unterschied macht, ob es diesen Block da jetzt gibt oder nicht.
Nö.
Denn wenn die Entscheidung trifft, sich hier niederzulassen, dann wird das vermutlich wegen der Immobilienpreise sein, die hier ja doch noch irgendwie signifikant niedriger sind als in Bremen oder Oldenburg, den Klassikern drum.
Auch gerade noch gelesen, irgendwie Delmenhorst so mietpreismäßig ganz unten mit dabei im Verhältnis zum Einkommen.
Mhm. Ja, und von daher glaube ich nicht, dass irgendjemandem, der aus zum Beispiel Oldenburg oder Delmhorst kommt und sich wegen den Mietpreise hier niederlässt, das jetzt einen Unterschied macht, ob dieser Blocks da stehen oder nicht, weil ich vermute, dass er in der Regel die vorher noch nie gesehen haben wird.
Ja. Nee, und was man ja auch mal Delmhorst zugutehalten muss, den Wollepark, das ist ja so ein ehemaliges Fabrikgelände, so jeder, der vielleicht irgendwie schon mal über die Industrialisierung in der Schule gesprochen hat, der hat vielleicht schon mal was von der Nordwolle gehört. Das ist ja so um 1900, meine ich, der größte Wollelieferant gewesen, den es so in der Welt gab. Ich glaube, die hat 25% des Weltbedarfs gedeckt, meine ich. Also die Nordwolle an sich mit den mehreren Standorten in Deutschland. Ja, gern genommenes Ziel für Schulklassen. Und in den letzten Jahren, okay, seit den 60ern, meine ich, ist die Nordwolle... seit den 60ern ist die Nordwolle meines Wissens nach zu. Da wird nichts mehr produziert, sondern ist nur noch als
Museum
da. Genau. Und jetzt aber speziell in den letzten Jahren wurde viel dafür getan, dass die Nordwolle wieder attraktiver wird. Da wurden ganz viele Mehrfamilienhäuser gebaut. Also wenn man da jetzt mal durchgeht, das sieht eigentlich echt ganz nett aus. Mhm. Also zumindest schon mal 3/4 der Nordwolle. Und der restliche Viertel ist halt diese Blocksiedlung, wo diese, wie viel sind das, 4, 5 schrecklichen Blocks stehen, die jetzt aber abgerissen werden. Mhm. Ohnehin. Wo aber sowieso eigentlich niemand mehr wohnt.
Ja.
Also da sind noch so ein paar versprengte Besetzer drinne, die da teilweise irgendwie noch ein bisschen ihren Kram an die Wand taggen und da irgendwie drin pennen. Aber so, ich glaube, Mieter haben diese Gebäude schon lange nicht mehr. Mhm. Also zumindest die jetzt abgerissen
werden. Das sieht zumindest nicht so aus.
Nein.
Von außen. Ja, aber grundsätzlich gefällt's mir hier eigentlich. Ich halte das ja immer hoch, dass Delmhorst echt nicht so eine hässliche Stadt ist, wie es den Eindruck macht, wenn man sich so anschaut, was das Internet so über diese Stadt verbreitet.
Nö, also ich finde auch Delmhorst ist eigentlich eine ganz schöne Stadt.
Ich weiß auch nicht, woher dieser dramatisch miese Ruf kommt.
Ich glaube, das rührt irgendwie nur noch aus den 80ern, als diese Verbrechensstatistik so unfassbar hoch war. Und den Ruf ist Delmhorst ja irgendwie nie wieder losgeworden. Mhm. Aber so generell finde ich, hat Delmhorst eigentlich schon, ist abgesehen von der Lage zwischen Bremen und Oldenburg, eigentlich schon was zu bieten. So hat einen schönen Stadtpark, so die Kraft. Mhm. So viele, viele ruhige Siedlungen, wo man auch mit Familien wohnen kann, so wo man sein Kind auch mal rauslassen kann und nicht direkt Angst haben muss, oh Gott, das wird gleich überfahren. Mhm. So wie es in den Großstädten halt ist. Und das ist schon ein Pluspunkt. Viele Schulen haben wir auch. Mhm. Man ist nah am Land, kann auch mal in die Natur gehen, ohne sich jetzt irgendwie entweder auf dem Fahrrad einen Wolf treten zu müssen oder mit dem Auto unendlich lang zu fahren. Von daher.
Ja, das wollte ich gerade eigentlich auch sagen. Ich habe jetzt, glaube ich, an 4 oder 5 verschiedenen Orten in dieser Stadt gelebt, die auch relativ weit auseinander gelegen sind, also weit im Maßstab einer kleinen Stadt halt. Und von jedem dieser Orte aus konnte ich bequem zu Fuß, und ich gehe ja relativ viel spazieren, einen Park erreichen oder einfach irgendwie Natur, wo man nett spazieren gehen kann.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und das haben, glaube ich, recht wenig Städte so zu bieten. Also das ist schon, finde ich, ein Alleinstellungsmerkmal von Delmhorst. Und was ich auch schön finde, dass wir eigentlich auch relativ viele Seen hier haben.
Mhm. Ja, zumindest so im Umkreis.
So im Umkreis plus minus 10 Kilometer hat man hier mit Sicherheit
5, 6
Seen.
Ja.
Wo man
mit dem Fahrrad erreichen, egal aus welchem Punkt dieser Stadt man kommen kann, und dann einfach mal baden gehen kann.
Ja. Ja. Legal. Auch.
Auch.
Ja. Ich glaube, die Illegalen, da gibt's ja noch einige, auch so, die so ein bisschen versteckt in so kleinen Wäldchen hier liegen. Nee, aber das ist schon was für Delmhorst spricht. Aber ich finde auch einer der wichtigsten Faktoren ist einfach die Lage. Also zwischen Bremen und Oldenburg. Ich meine, von mir zu Hause aus bin ich in maximal einer Viertelstunde am Bremer Hauptbahnhof. Mhm. So, und in Oldenburg bin ich in 20 oder 25 Minuten.
Ja.
Das ist, so, da ist mancher Bremer nicht schneller in Bremen am Hauptbahnhof.
Ja, das stimmt.
Von daher ist das schon, ideal.
Also wir mögen das hier.
Ja, ja. So jetzt.
Sonst wären wir ja auch nicht mehr hier.
Dieser Blog wurde gesponsert von der Stadt. So, wollen wir zur nächsten Frage übergehen?
Es gibt da noch mehr Fragen. Ich
habe richtig viel Mühe gegeben.
Echt?
Am Arsch.
Geil.
Welchen Charakter eines Films oder einer Serie hasst ihr am meisten und warum gerade diesen?
Oh.
Wo baut sich Hass?
Wesley Crusher wäre zu einfach. Ich guck echt so wenig Fernsehen. Welchen Charakter hasse ich?
Gar nichts mehr. Jetzt überlege ich gerade die ganze Zeit, wo einem so richtig so die Galle hochkommt.
Also völlig grundsätzlich finde ich in Filmen und meistens auch in Serien schwangere Frauen unerträglich und Kinder sind meistens nicht besser. In aller Regel sind die einfach nur überflüssig und schreien.
Es gibt tatsächlich zwei schwangere Frauen, auch also die im Laufe der Serie schwanger wurden, die mich unfassbar aufgeregt haben. Das war zum einen war das Laurie aus The Walking Dead, die Frau vom Protagonisten, die sich wirklich auch grundsätzlich einfach viel zu dämlich angestellt hat und immer nur genörgelt hat.
Und die dämlich anstellen ist, glaube ich, sowieso das Stichwort schlechthin. Ich glaube, gut geschriebene Charaktere, die aber so geschrieben sind, dass man sie eigentlich hassen soll, rufen bei mir keinen Hass hervor, sondern eher so, weiß nicht, Faszination. Guckt man sich halt gerne an. Während halt schlecht geschriebene Charaktere, die sich einfach nur in der Situation dumm verhalten, halt bei mir dazu führen, dass ich da echt keinen Bock mehr drauf hab.
Ja, das da kommen wir auch schon zu meiner Nummer 2. Das ist nämlich Skylar White aus Breaking Bad.
Oh, mit der habe ich mich aber angefreundet.
Die wirklich einen unfassbar gut geschriebenen Charakter hatte.
Ja.
Und wo, das hat halt auch voll bei mir gezogen. Also, ich fand sie.
Die ging mir halt auf den Sack.
Die ging mir unfassbar auf den Sack. Mhm. Aber auch so auf eine ganz schöne Art und Weise irgendwie, weil man halt wusste, die wollten genau das. Dass sie mir unfassbar auf den Sack geht.
Ja.
Und das fand ich so geil, dass sie das so geschafft haben, ohne dass sie halt einfach nur nervig war. Sondern sie war halt einfach nur schrecklich. Also schrecklich auch auf eine positive Art und Weise.
Mhm.
Das ist meine Number One. Die habe ich echt gefressen, beziehungsweise zum Ende hin ging es dann schon wieder. Weil da war es eigentlich schon wieder ganz geil. Aber so in der Mitte der Serie,
ja.
Boah,
war
das echt überhaupt keinen Bock gehabt. Ja. Ich esse mal hier so einen kleinen Chip.
Ja, mach mal. Das haben die besonders gerne, die Hörer. Und was die auch gut finden ist.
Ich kann mir doch gleich eigentlich mal wieder ein Bier geben. Bitte.
Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir haben echt nicht die passenden Stühle für diese Sendung.
Nee, sind.
Es quietscht die ganze Zeit hier so vor sich hin. Du brauchst den Öffner, ne?
Das fühlt sich wenigstens echt an.
So. Ja. Heute ist alles mit mehr Atmosphäre.
Ja. Heute ist alles möglich.
Genau, nennen wir die niedrige Qualität dieser Sendung Atmosphäre.
Ja. Ja, alles ist möglich, Freitag.
Ich habe jetzt gerade noch keinen konkreten Charakter genannt, ne?
Nein.
Aber dafür gucke ich auch echt zu wenig.
Aber Filme.
Ja, Filme.
Ist es vielleicht irgendwas, das mit Damon gespielt hat?
Nee, Matt Damon hat eigentlich immer ganz coole Rollen, finde ich. Gut, der musste jetzt gerade schon das dritte Mal gerettet werden von irgendjemandem.
Ja.
Und ich glaube, das Interstellar-Mal war aber das teurere Mal, oder?
Ja.
Das Mars-Mal war nicht so teuer und das Saving Private Ryan-Mal war auch nicht so teuer.
Ja, weil der Mars, der lag in, ja, der Marsianer ja quasi auf dem Weg. Man musste ja nur einmal umdrehen.
Mir fällt gerade tatsächlich kein Charakter ein. Also kein konkreter.
Der Tingeltangel-Bob.
Ach, der ist auch super. Die machen doch alle Spaß. Ja, ich weiß gerade. Ich weiß gar nicht, wie man die überhaupt hassen soll.
Adolf Hitler in der Untergang. Selbst der war da irgendwie ein bisschen lieb.
Hast du Er ist wieder da jetzt schon gesehen?
Nein, und ich glaube, ich möchte das auch gar nicht sehen.
Also zumindest nicht im Kino, meinst du? Oder?
Ja, also zu Hause irgendwann, wenn der mal was auf Netflix kommt oder so, dann guckt man sich den an. Nee, also schon das Buch fand ich irgendwie nicht so gut und das Hörbuch war ja völlig unhörbar. Und aber wir haben letztens Stromberg geguckt.
Ich wollte gerade Stromberg einwerfen.
Stromberg geguckt und der Film, der war erschreckend unterhaltsam.
Ja, finde ich auch.
Da kommt man überhaupt nicht mit rechnen.
Ja.
Ich hab wirklich noch nie eine Folge Stromberg gesehen.
Echt?
Ja,
wirklich noch nie. Wie hast du das gemacht?
Hat mich einfach immer nicht interessiert.
Aber das ist sehr, sehr gut.
Ja,
ist sehr, sehr gut wie der Film.
Ja, und da kommt man nicht mehr rechnen. Und dann,
du konntest damit nicht rechnen.
Und dann kommt so ein Film und der war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Dann lass das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. Ja, wir waren völlig überrascht. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt gucken wir mal Stromberg.
Da kann man auch echt nichts mit falsch machen.
Nee, ich glaube das auch, obwohl es ja...
Wobei man auch mit dem Original nichts falsch machen kann, genau. Mir fällt niemand ein, komm.
Gut.
Schreite einfach fort zur nächsten Frage.
Gut.
Ich gebe zu, kläglich versagt zu haben.
Oh Gott, das ist, hat sich ja wirklich sehr viel Mühe gegeben. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so eine lange Frage gelesen. Als Podcaster seid ihr ein Teil der sozialen Netzwerke, die mittlerweile für junge Menschen zum täglichen Leben dazugehören. Nun hat eine Bloggerin die schockierende Wahrheit über Instagram, Blog, Posts etc. geschrieben, nämlich, dass so gut wie alles fake ist. Wieso muss erst eine von diesen Schauspielerinnen, denn etwas anderes sind diese sogenannten It-Girl-Bloggerinnen nicht, einen, Achtung, hier erscheint jetzt die Ironie, Post über Instagram schreiben, der die Wahrheit ans Licht bringt? Können junge Menschen nicht mehr zwischen Realität und der sozialen Netzwerkwelt unterscheiden? Wie kann einem nicht bewusst sein, dass eine Person, die damit Geld verdient, Bilder, Posts und Produkte zu präsentieren, mehr Likes, mehr Geld, nicht wirklich so ein Leben führt? Und andersherum, warum muss jetzt eine den Boomern spielen und die Wahrheit sagen, sodass die Traumblase kleiner Mädchen, die solche Blogs etc. verfolgen, zerplatzt? Immerhin gibt es viele weitere ihrer Sorte, die damit scheinbar hart, wenn man 50 Bilder einer Pose machen muss, ihr Geld verdienen wollen. So raubt Sena O'Neill diesen doch eine Grundlage, nämlich der Schein, dass so deren Leben aussieht und die Gutgläubigkeit der Mädchen, die solche Blogs verfolgen. Das war's.
Ich habe das tatsächlich auch mitbekommen.
Ja, das
ist. Wenn auch wirklich, wirklich nur sehr am Rande.
Aber es ist nicht an einem vorbeigegangen.
Und ich versuche gerade noch zu ergründen, was die Frage ist. Möchte unsere Einsenderin jetzt, dass wir da Stellung zu beziehen?
Ich glaube schon. Ja, weil wir ja auch Teil der sozialen Medien sind.
Wir sind nicht Teil der sozialen Medien, wir sind Teil der asozialen Medien.
Wir machen Geräusche.
Naja, es wird ja, was heißt es wird? Die Frage impliziert ja irgendwie, dass das jetzt ein neues Phänomen wäre, dass pubertierende Kinder sich irgendwie vom Schein irgendwelcher Celebrities und Pseudo-Celebrities blenden lassen und nicht dahinter steigen, dass das irgendwie eine Maschinerie ist, die dahinter steht und Geld verdienen möchte. Aber das ist ja kein neues Phänomen. Das war ja in der Bravo schon nicht anders damals. Ja. Die haben das auch nicht gemacht, weil sie darin Spaß hatten, sondern um damit Geld zu verdienen. Von daher will ich da jetzt gar nicht irgendwie drüber urteilen. Ich möchte auch eigentlich nicht über diese ganzen Instagram und YouTube und was es da nicht alles gibt, Stars urteilen. Die machen halt eine Sache, die die Kids irgendwie gut finden. Und wenn die alt genug sind, werden die da halt auch hintersteigen. Das gehört ja quasi zum
Erwachsenwerden
dazu. Genau. Das ist ja ein Coming-of-Age-Ding, seinen eigenen Glauben zu hinterfragen und die Welt, in der man lebt. Von daher, das ist völlig normal, das ist nichts Neues und
wird sich whatsoever nie ändern. Das ist ja auch bei den ganzen YouTube-Stars, die jetzt die ganzen jungen Leute so hören, so die, wie heißen Bibi und nicht Tina.
In meinem Kopf krackt das auch jedes Mal, wenn irgendjemand Bibi sagt. Ich möchte aber und Tina sagen,
Das ist ja, die haben ja auch Product Placement ohne ohne Ende in den Videos und haben die auch ihre ganzen Amazon-Links, wenn man darüber einkauft, bekommen die ja, auch klar. Prozente. Ist ja auch völlig legitim, also da, da, davon ab. Muss ja jeder für sich selber wissen und wenn es die Leute halt irgendwann scheiße finden, ja, dann gucken sie es halt nicht mehr. Mhm. Dann haben sie den Bogen offensichtlich überspannt.
Ja.
Und
das, aber das, das ja, einzig Neue daran ist halt,
dass es so zugänglich
dass,
ist.
Nein, dass sich die Leute selbst vermarkten und nicht noch irgendwie ein großes Management dazwischen steht.
Ja, aber auch, also, aber auch, dass es so zugänglich ist. So, dass es stecken ja viel weniger die Eltern mittlerweile dazwischen, als es zum Beispiel noch vor 20 Jahren der Fall war. So,
findest du?
Ja, also wenn ich an meine Jugend zurückdenke, so ich hatte vielleicht, als ich so wie alt waren die dann mit 8 oder 10, haben wir jetzt ja alle schon ein eigenes Tablet oder wenigstens ein Smartphone, wo sie rund um die Uhr Zugang zum Internet haben. Mhm. Ich meine, ich konnte früher vielleicht eine halbe Stunde am Computer und das war's. Und jetzt können sie theoretisch immer. Und das ist schon, glaube ich,
aber das können ja alle. Das können, das ist ja kein jugendexklusives Phänomen.
Nee, aber das ist halt
was, die Jugend hat halt auch, hat halt einfach nur die Möglichkeiten jetzt auch adaptiert, die alle anderen haben.
Ja. Ja. Genau. Aber dadurch kann das halt weniger gefiltert werden von den Eltern, was, was da überhaupt konsumiert wird. Ob das überhaupt richtig ist oder falsch. Oder?
Das ist falsch. So viel ist klar.
So. Gott, also das, das bleiben wir dabei. Es, es wird sich nie ändern.
Ja.
Und es gibt immer eine neue Iteration dieser.
Aber ich glaube.
Generationsgeschichten ja. irgendwie.
Ja, ich versuche gerade noch irgendwie für mich klar zu kriegen, ob die, was du gesagt hast, jetzt tatsächlich. Ich glaube, das wolltest du damit irgendwie ausdrücken, weniger kontrolliert von ihren Eltern sind und möglicherweise weiter weg oder nicht. Und versucht bei mir jetzt zu überlegen, wie es damals gewesen ist, ob meine Eltern Kontrolle über meinen Medienkonsum hatten, als ich 12, 13 war. Und als ich 12, 13 war, das möchte ich anmerken, hatten wir noch keine, also wir hatten schon Internet, aber ich hatte keinen Zugang zu diesem Internet.
Ja.
Und es gab auch nicht so viel Interessantes für 12-, 13-Jährige in diesem Internet zu dem Zeitpunkt.
Ja, das ist ja irgendwann so, Mitte der 90er.
Ja.
Ja. Da ging noch nicht so viel, ne?
Richtig. Trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass meine Eltern da stark den Daumen drauf gehabt haben, was ich an Medien konsumiere. Also, es waren halt einfach andere.
Ja, aber damals war die, aber da konnte ja schon vorselektiert werden. Ne? Alles, was deine Eltern wollten, dass du nicht siehst, das lag halt nirgendwo.
Ja, aber ein Filter für Kinder kannst du halt auch in deinem Router einrichten.
Ja, kannst. Also, ist die Frage, ob du es kannst. Also bezweifle ich, dass die meisten Eltern da irgendwie die Muße zu haben, geschweige denn das Know-how. Um jetzt auch mal weg von Filtern zu kommen, es kam mir gerade ein völlig anderer Gedanke. Ich habe letztens den Podcast von Holger Klein und Tobi Bayer gehört, ja. Den Vrindt Realitätsabgleich.
Ja.
Da sprach Holger davon, dass er von, wie heißt denn, dieser angeschrieben wurde, ob er seinen Podcast
dem dieser schenken
möchte. Dem dieser schenken möchte, genau. Ja. Wie stehst du denn dazu? Würdest du dem dieser deinen Podcast schenken für Reichweite?
Ich würde das tun. Aus dem simplen Grund, dass ich mit diesem Podcast sowieso niemals Geld verdienen werde und das auch nicht mein Ziel ist. Davon mal ganz abgesehen, finde ich dieser aber einen Scheißladen. Jetzt nicht nur aufgrund der Tatsache, dass sie irgendwie Podcasts monetarisieren möchten, ohne einen angemessenen Revenue-Share zukommen zu lassen, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass dieser Dienst nicht funktioniert.
Er funktioniert nicht.
Meine Frau hat den Probemonat da gemacht, einfach mal spaßeshalber, um zu schauen, ob das vielleicht das geilere Produkt sein könnte als Napster, was wir im Moment im Wesentlichen zum Musikhören nutzen.
Warum nutzt ihr kein Spotify?
Weil wir irgendwann mal uns Napster besorgt haben und das tut. Also es gab halt einfach bisher keine Notwendigkeit, da zu wechseln.
Ja.
Man braucht dann ja immer irgendwie einen Druck, um aus seiner Bequemlichkeit rauszukommen. Allerdings, ja, du kannst bei dieser auch allen möglichen Scheiß finden und das meiste gibt es tatsächlich auch, was du hören möchtest. Aber was halt wirklich überhaupt gar nicht funktioniert, ist neue Sachen zu entdecken, indem du irgendetwas dir raussuchst, was du hören möchtest und dann in diesen Stream reingehst, der dir dann weitere Sachen vorschlägt. Das funktioniert überhaupt nicht. Wir haben mal versucht, weil Natascha auf der Suche nach deutscher Musik zum Singen gewesen ist, nach Songs, die wir noch nicht kannten, dieser dazu zu bewegen, uns deutsche Lieder auszuspucken. Und da hat sich der Eindruck aufgedrängt, dass dieser genau 4, wenn es hochkommt, 5 deutsche Bands hat und hat von denen einfach immer dieselben Lieder ausgespuckt.
Lief also die ganze Zeit Tokotronik und Matzen?
Ja, so genau, tatsächlich. Im Wesentlichen Matzen, ja. Und in jeder anderen Hinsicht, in der wir das probiert haben, mit den 80ern oder sonst irgendwas, hat das überhaupt nicht funktioniert. Also wirklich gar nicht.
Ja, wir uns zufriedenstellen. Aber es sind ja auch Franzosen.
Oh, hätte ich das gewusst, dann bekommen sie meinen Podcast natürlich nicht. Der Franzose benötigt meinen Podcast nicht, nein.
Nee, der hat das überhaupt nicht nötig, ne?
Ja, würdest du denn unseren Podcast-Teaser schenken?
Ja, also, würde ich machen. Also schon alleine für die Reichweite.
Mhm.
Also so, die Möglichkeit, diese Reichweite zu haben, ist ja schon, ist ja schon mal was. Ob man dann dafür ewig bleibt, ist die andere Frage. Oder ob dieser dann irgendwann mal zum Entschluss kommen, okay, wir haben jetzt irgendwie so und so lange das Angebot der Podcaster genutzt, ohne da irgendwas an Revenue auszuzahlen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, keine Ahnung, am Ende eures Podcasts Werbung einzublenden und da mitzuverdienen oder was weiß ich was.
Oh, ob ich am Ende dieses Podcasts Werbung einblenden würde, weiß ich nicht. Dafür finde ich Werbung zu scheiße.
Aber am Ende des Podcasts ist es ja okay, weil dann kann einfach der Hörer ausmachen.
Ja.
Dann
weiß oder da hat er wahrscheinlich sogar schon ausgemacht, aber dann bekommen wir kein Geld. Das kann man ja alles sehr genau tracken heutzutage.
Leider ja. Ja, aber das weiß ich nicht. Also am Ende des Podcasts fände ich es okay.
Ja.
Dann sagt man halt okay.
Das ist noch das Verträglichste.
Der Podcast ist jetzt zu Ende, aber wenn ihr uns unterstützen wollt, hört dann noch eben 20 Sekunden an diese Werbung an und macht dann aus.
Ja.
Das fände ich eigentlich ganz fair.
Wenn man genau, aber bevor ihr euch noch 20 Sekunden Werbung anhört, Dauerauftrag, ne?
Ja.
Paar Euro im Monat.
Ja, oder
dann klingt das auch beim nächsten Mal besser.
Ja. Oder zieht schon mal die Kopfhörer aus.
Ja.
Alles möglich. Soll ich mal die nächste Frage angehen?
Du könntest ja auch erstmal zu unserem anderen Einsender kommen. Wir haben ja tatsächlich von 2 Personen E-Mails gekriegt.
Ja.
Worüber ich wirklich sehr, sehr beeindruckt bin und mich dafür nochmal in aller Freundlichkeit bedanken möchte.
Ja. Flo stehen gerade die Tränen der Freude in den Augen. Und es ist, glaube ich, auch ein bisschen stolz.
Ja.
Ja, aber pass auf, du hast die Frage noch nicht
gehört. Ich musste nur 20 Mal auf WhatsApp nerven.
Ja.
Ja.
Hatte Adolf Hitler einen Führerschein? Zu früh bedankt.
Oh, das ist eine gute Frage. Nichts Genaues weiß man.
Ich glaube nicht, dass Adolf Hitler einen Führerschein hatte. Ich wüsste nicht, wozu er den gebraucht hätte. Vor 1933 war er zu arm und unbedeutend und danach war er zu bedeutend, um noch selber zu fahren. Kann ich mir nicht vorstellen.
Tatsächlich weiß ich auch nicht, als was er im Ersten Weltkrieg gedient hat, also ob er außer normaler Frontsoldat irgendwas anderes gewesen ist und da vielleicht im Zuge seines Wehrdienstes in Österreich einen Führerschein gemacht hat.
Mhm.
Aber da gab es auch noch nicht so viele Fahrzeuge, von daher.
Nee.
Ich glaube, da gab es wahrscheinlich noch nicht einmal Führerscheine.
Nee,
Führerschein. Führerschein.
Führerschein.
Wohl ich vermute im Übrigen, dass unser Einsender auf dieses Führerschein angespielt hat, als er diese Frage stellte. Und wir sie nur völlig humorlos beantwortet ja. haben. Ach, sehr schön.
Ah,
na gut, komm. Ich werde gerne getrollt.
Ja. Aber eine noch viel wichtigere Frage ist, können Kängurus rückwärts hüpfen?
Ich glaube nicht.
Ich glaube ja, aber ich glaube, sie
fallen dann um.
Tarieren das mit ihrem Schwanz irgendwie aus, dass sie rückwärts sich irgendwie weghebeln quasi mit dem Schwanz. Ich meine, das habe ich schon mal im Känguru Fight Club gesehen.
Was ist der Känguru Fight Club?
Kennst du das nicht? Wenn in Filmen irgendwie Menschen gegen Kängurus boxen und die so lustige Boxhandschuhe
anhaben. Ich wusste nicht, dass es ein Wort dafür gibt.
Känguru boxen?
Tierquälerei?
Das kann man so doch gar nicht sagen. Das Tier hat aber sicher auch ein Erfolgserlebnis, wenn es irgendjemanden kaufen.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Ach, wollen wir aber nicht so sein.
Wir könnten auf YouTube schauen, ob wir bei Kangaroo Jumping Backwards was finden. Und dann können
wir wieder unsere Geräusche.
Genau. Wir werden diese Frage gleich absolut angemessen mit anekdotischer Empirie aus dem Internet beantworten.
So.
Ich möchte vorwegnehmen, das sieht ganz gut aus.
Känguru jumping backwards.
Also bisher sehe ich da nur vorwärts hüpfende Kängurus. Oh. Kängurus können definitiv rückwärts hüpfen.
Moment, aber das Video könnte auch andersrum abgespielt sein. Ich denke, es ist andersrum abgespielt.
Wir müssen das noch verifizieren.
Ja.
Und schauen uns dazu ein Video mit dem Titel Kangaroos can't jump backwards an. Ein Video, wohlgemerkt, in dem kein Känguru vorkommt.
Aber eine Mandarine und Toilettenpapier und ein Kühlschrank. Und Obama. Man wird es niemals wissen.
Manche Geheimnisse sollten für immer ungelöst bleiben.
So, jetzt gucken wir noch mal kurz einen kleinen Känguru-Boxing-Fight an. In der Hoffnung, dass da ein Känguru rückwärts hüpft.
Sich mit seinem Schwanz abstößt.
Ja, das sieht ziemlich ungelenk aus, wenn die sich...
Ja.
Es sieht so ein bisschen so aus wie, wenn man so alte animierte Serien geguckt hat, wenn sich so zwei Waschlappen prügeln und beide so den Kopf übermäßig nach hinten werfen, um nicht sich gegenseitig ins Gesicht zu hauen, die nur noch gegenseitig ihre Hände treffen.
Also gefallen tut mir das jetzt nicht, obwohl es in Zeitlupe gefilmt ist. Und es will schon was heißen.
Oh ja, aber man sieht das Bauchloch von der Känguru-Mama.
Ja, toll!
Also Kängurus können anscheinend nicht rückwärts hüpfen.
Wir behaupten das Gegenteil von eben.
Ja. Alles Opfer, wie wir zu näher gesehen. Oh, noch eine ganz wichtige Frage. Und was ist eure Meinung zur Hölle? Exo oder Endotherm?
Oh, das wurde doch mal geklärt, oder?
Das müsste doch eigentlich Endotherm sein, oder?
Wurde das nicht im Zug dieses "Ich werde nur mit dir ausgehen, wenn die Hölle zufriert" Memes geklärt?
Möglich.
Diese Fragestellung hat doch irgendjemand eskaliert. Und ich bin mir sehr sicher, dass im Zuge der Klärung dieser Frage innerhalb dieses Memes auftaucht, ob die Hölle endotherm oder exotherm ist. Ich warte einfach mal ab, ne? Dann sehe ich da auch so eine lange Pause, die kann ich dann einfach rausschneiden.
Ja. Also die Hölle ist wohl nachweislich exotherm.
Ja?
Ja.
Nachgewiesen wurde das wo und durch was?
Durch die Seelen, die in die Hölle reinkommen. Und durch die Bewegung kommt das von außen, und darum ist es exotherm.
Also, ach, und man kommt ja auch nie wieder aus der Hölle raus. Ja. Das heißt, entweder wächst die Hölle oder die Hölle wird immer dichter. Richtig?
Ja.
Was nehmen wir an? Wächst die Hölle oder wird sie immer dichter? Immer dichter werden wäre ja die unerfreulichere Variante für Seelen, die in die Hölle kommen, oder?
Ja, aber ich glaube, sie wird dichter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wächst.
Nee. Obwohl?
Nee. Das wird nicht zur Hölle passen. Wenn sie jeder Seele da jetzt... Du Seele hast jetzt
Stimmt
Anspruch
eigentlich.
Auf ein Quadratmeter.
Ein Quadratmeter Seele.
Ich glaube, die müssen sich alle schön quetschen in der Hölle.
Ah, das glaube ich auch.
Und es wird nicht besser. Es wird nicht besser.
Nächste Frage, komm, hau rein.
Nächste Frage. Es hat sich gleich schon wieder ausgefragt.
Echt?
Ich glaube schon. Jetzt ist dein Tablet hier ausgekommen. Was ich tun? Und die wichtigste Frage,
oh,
schrub er, wenn in Dakota ein Zug mit 50 Meilen losfährt und im 827 Meilen entfernten Hoboken ein Zug mit 80 Meilen losfährt, warum ist Milch dann weiß? Hm. Hat das was mit dem Calcium zu tun? Oder mit dem Luftwiderstand der Züge?
Warum ist, stimmt, was ist das, was Milch weiß macht?
Das Calcium.
Ich glaube, so viel Calcium, dann müsste das ja im Wesentlichen aus Calcium bestehen. Und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was der Stoff ist, der Milch weiß macht. Allerdings lese ich ja auch in regelmäßigen Abständen von einigen Jahren immer wieder nach, warum der Himmel blau ist. Und ich kann mir das nicht merken.
Also, es gibt tatsächlich so Sachen, die man sich immer wieder durchliest, ne?
Ja.
Weil man sie vergisst.
Und das sind so einfache Sachen.
Ja. Ich werde mal drüber nachdenken.
Ich habe mal irgendwann,
vielleicht fällt's mir gleich ein.
Ich habe mal irgendwann nachgelesen, warum Dinge halt Farben haben, warum wir überhaupt, also den physikalischen Prozess dahinter, dass wir Dinge in unterschiedlichen Farben wahrnehmen. Mhm. Gut, man kann sich ja denken, das sind halt unterschiedliche Moleküle, aber warum erscheint uns ein Molekül in einer bestimmten Farbe, dann anderes in einer anderen Farbe? Dann kommst du halt darauf, aha, unterschiedlich viele Elektronen in unterschiedlichen Energieanregungszuständen und das Licht kann dann halt, je nachdem, auf was es für ein Teilchen trifft, dann nur mit einer bestimmten Energie gestreut werden und dadurch nur ein entsprechendes Spektrum aufweisen. Bla, aber ich weiß trotzdem immer noch nicht, warum der Himmel blau ist. Beziehungsweise, ich weiß es wieder nicht. Ich kann es mir nämlich nicht merken.
Noch eine ganz interessante Frage finde ich eigentlich auch. Woher wissen wir eigentlich, dass wir alle dieselben Farben sehen?
Wissen wir nicht und nee, sehen wir vermutlich auch nicht.
Vielleicht sieht mein Rot so aus wie dein Blau.
Möglich, absolut.
Und das ist niemals aufzuklären.
Ja.
Total abgefahren.
Ja. Ja. Konstruktivismus.
Ja. Vielleicht sind wir
Welt Blau. Entsteht in unserem Kopf.
Ja, vielleicht sind wir auch blau. Wie Papa Schlumpf.
Oder die Blue Man Group.
Ja.
Das ist eine Welt, in der ich nicht leben möchte. In der wir wie die Schlümpfe oder die Blue Man Group aussehen.
Ach, Schlümpfe wäre doch ganz gut.
Die Schlümpfe sind ein bisschen lustig, aber das war's auch schon.
Ja, aber die wäre doch noch in Ordnung.
Das stimmt. Apropos, die Welt war noch in Ordnung. Ich war ja wieder im Internet, ne?
Mhm.
Und es war wieder wirklich sehr unerfreulich.
Ach, warst du wieder im Freital?
Nein. Ich möchte diesmal gar nicht primär über die doofen Nazis ranten. Denn mein Glauben an die Menschheit wurde durch etwas anderes erschüttert in dieser Woche. Also durch die Nazis natürlich auch, das war auch schlimm. Allerdings blubberte auf Twitter ein Video an mir vorbei, auf dem eine Gruppe Fahrradfahrer, also eine Critical Mass war in irgendeiner Stadt.
Mhm.
Zur Erklärung, Critical Mass ist halt eine Bewegung von Radfahrern, die halt das Gesetz so ausnutzen, dass sie halt als Gruppe von Radfahrern auftreten und als solche halt auch das Recht haben, auf der Straße zu fahren und auch Kreuzungen zu blockieren und die anderen Verkehrsteilnehmer zum Warten zu zwingen, bis die gesamte Gruppe darüber ist. Und es ist halt eine Protestform dafür, die sich dafür einsetzt, dass halt die Städte fahrradfreundlicher gemacht werden. So, und es blubberte dieses Video an mir vorbei, auf dem ein ganz offensichtlich genervter Autofahrer erstmal eine Weile hinter so ein paar Fahrradfahrrädern herfährt, hupt und dann da einfach durchfährt und Leute umnietet. So, und das ist nicht das Unerfreuliche daran. Das ist selbstverständlich nicht besonders hübsch. Das Unerfreuliche daran sind die Kommentare unter diesem Video. In dem Leute halt ernsthaft die Position einnehmen, dass die Fahrradfahrer da nicht hingehört hätten und der alles Recht der Welt hätte, die umzufahren.
Oh Gott.
Und zwar ganz unabhängig davon, dass das schlicht und ergreifend nicht stimmt und nicht der Gesetzeslage entspricht, verstehe ich halt eine Welt nicht, in der es akzeptabel ist,
einfach Menschen zu
Mordversuche an Menschen zu begehen, weil die irgendwo nicht hingehören in der Meinung von irgendjemandem. Das ist so weit weg von allem, was irgendwie Menschlichkeit definiert, dass ich mich echt ernsthaft frage, Leute, was stimmt nicht mit euch? Und das waren jetzt echt nicht wenige darunter. Geil war auch, ja, die wollen ja provozieren, dann müssen sie auch mit sowas rechnen.
Ja, bitter. Ganz bitter.
Das ist wirklich unglaublich. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich durch diese Nazi-Problematik gerade so dramatisch sensibilisiert bin für alles. Aber ich habe im Moment wirklich das Gefühl, ja, irgendwie, weiß nicht, N Jahre Zivilisation finden ein jähes Ende.
Ja. Aber komm, Weihnachten, dann drücken wir uns alle wieder.
Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja, da sollte einem auch eigentlich nichts mehr zu einfallen. Also, ist ja irgendwie so weit davon entfernt, in irgendeiner Art und Weise
akzeptabel zu sein,
erklärbar zu sein, was da irgendwie passiert ist. Oder sind Fahrradfahrer vor mir, die wollen mich provozieren.
Die töte ich jetzt.
Ja, die versuche ich jetzt einfach umzubringen.
Ja, und vor allem, was bringt die Leute dazu, das dann darunter zu schreiben? Also da muss, selbst wenn ich das jetzt glaube, und ich bin durchaus empathisch genug, um mir vorzustellen, dass irgendjemand, der gerade echt genervt von irgendwelchen Scheiß-Fahrradfahrern ist, die ihm im Weg rumgefahren sind, der Meinung ist, dass der Typ da alles Recht der Welt dazu hatte. Aber dann habe ich doch noch einen Filter in meinem Kopf, der mir irgendwie sagt, dass das sozial nicht akzeptiert werden kann, sowas ins Internet zu kübeln, oder?
Das sollte es unbedingt. Ich glaube, jeder hatte mal schon so das Gefühl, so den Fahrradfahrer, der jetzt hier vor mir auf der Straße fährt, den würde ich wirklich gerne mal überfahren.
Nee, das habe ich nicht. Ich fahre ja im Wesentlichen Fahrrad.
Ja, ich fahre auch gerne Fahrrad. Trotzdem regen mich Fahrradfahrer manchmal auf. Aber nichtsdestotrotz würde ich nie auf die Idee kommen, jemanden wirklich tatsächlich einfach zu überfahren.
Ja.
Also, egal was der macht, auch wenn der gegen mein Auto fährt, würde ich trotzdem nicht den Rückwärtsgang reinlegen und über ihn drüber fahren. Das ist so weit davon entfernt, in irgendeiner Form menschlich zu sein, finde ich. Dass es halt einfach nur noch traurig ist. Ich
weiß auch aber gar nicht. Ich bin ein bisschen froh, dass du ähnlich schockiert darüber bist wie ich.
Ja, also ich kann mir überhaupt nicht erklären, wo so wenig Menschlichkeit auch herkommt irgendwie. Also was muss den Leuten irgendwie passiert sein, dass man so wenig Menschlichkeit noch übrig hat? Also
ja.
Weiß ich nicht, irgendwie haben
und die, wir haben die einen Führerschein bekommen.
Ja. Ich weiß nicht, haben die irgendwie so, haben die Leute so wenig vom Leben zu erwarten irgendwie so, ich weiß gar nicht, woraus sowas kommt irgendwie, das.
Ja.
Ich kann mir nur vorstellen, dass das wirklich irgendwie auch so ein bisschen was mit Perspektivlosigkeit zu tun hat, die dann unterschwellig wieder zu Wut wird. So, auch wenn die das vielleicht selbst nicht merken, dass da trotzdem irgendwie so eine Wut da ist, was dann irgendwie so in Aggression oder passive Aggressivität so ein bisschen umschlägt. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr traurig, also dass es sowas gibt und dass das Gefühl auch immer mehr wird jetzt in den letzten Monaten, finde ich ziemlich bedenklich irgendwie. Weiß ich auch gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, so zu der Welt. Oder was man überhaupt dazu sagen sollte.
Also ja,
ob man dem Ganzen irgendwie.
Ich versuche immer, mich da nicht von involvieren zu lassen. Aber ganz ab und zu kann ich dann halt einfach nicht anders. Heute Morgen habe ich mich wieder in der Diskussion auf Twitter verirrt.
Ja gut, aber der Aluhut, ne?
Wie verwirrt kann man sein?
Also zumindest.
Ich hoffe wirklich ganz ernsthaft, dass ich da einfach nur einem sehr guten Troll aufgesessen bin. Um das kurz zu erklären. Die Tagesschau hat die Ergebnisse einer Umfrage getwittert, die sich mit der Frage beschäftigt hat, wie das Bildungsniveau der Befragten mit der ausgedrückten Angst vor Zuwanderung korreliert. Ja. Die Ergebnisse sind jetzt durchaus erwartbar gewesen, möchte ich mal sagen. Und noch bevor ich darunter schreiben konnte, Rassisten, die Lügenpresse schreiben in 3, 2, 1, waren sie halt auch schon da. Und ich habe dann halt am Anfang echt nur angemerkt, ob derjenige auch Lügenpresse geschrieben hätte, wenn das Ergebnis denn andersrum ausgesehen hätte. Und dann ging das halt los, dass ich mit vollkommen Wirren jede Art von Grammatik oder Sinn vermissen lassenden Kommentaren bombardiert wurde, die halt am Ende darauf hinausliefen, dass Rassismus eine Erfindung des Militärs wäre, um die weiße Rasse zu vernichten. So in etwa. Und ich habe mich echt gefragt, wo habe ich mich da wiedergefunden? Was habe ich denn getan, um das zu provozieren? Und wer sind diese Leute?
Gott sei Dank hattest du noch ein bisschen White Power in dir und konntest die Situation ein bisschen entschärfen. Nee, also jetzt wo du es erklärst, kommt da auch so ein bisschen Sinn dran. Aber ich hab wirklich nicht verstanden, was sie überhaupt versucht haben, mit dir zu klären.
Nichts! Das, was ja auch richtig geil ist, ist immer dann einfach nur irgendeinen Link zu einer obskuren Webseite reinzuwerfen und zu behaupten, im Gegensatz zu dem, was die Systemmedien verbreiten würden, wäre das die Wahrheit.
Ja.
Und dann ist das eine schwarze Seite.
Die Wahrheit spricht.
Das ist eine schwarze Seite, auf der wahllos YouTube-Videos platziert sind.
Ja.
Und da habe ich auch nur drunter geschrieben, ja, das bestätigt die Ergebnisse der Umfrage, die Rechten sind sogar zu blöd für Webdesign. Und das in Zeiten von WordPress, echt. Und das ist eine Frage, die ich mir auch ernsthaft gestellt habe, die Woche über, weil ich nämlich auch so den einen oder anderen Podcast natürlich gehört habe, der sich mit der Flüchtlingsproblematik befasst. Und sagen wir es mal so, die Leute, die Podcasts machen, scheinen da tendenziell unserer Meinung zu sein. Und ich hätte wirklich, wirklich gerne mal jemanden gehört, der in ein Mikrofon spricht, so wie wir das jetzt tun, und nicht dieser Meinung ist. Und ich weiß aber überhaupt nicht, wie ich das finden soll. Du kannst jetzt nicht nach Nazi-Podcasts suchen. Und du kannst wahrscheinlich auch nicht nach, oder du kannst, ich weiß es, ich habe es probiert, auch nicht nach rechten Podcasts suchen oder Podcasts von irgendwelchen völkischen Nationalisten. Das gibt's halt einfach nicht. Also ich weiß zumindest nicht, wie ich das finden soll. Und ich frage mich tatsächlich, ob es das nicht gibt.
Das kann ich mir
gut. Ob die dazu einfach nicht in der Lage sind und ach, ob die Weltzugewandtheit, die wir dadurch, dass wir in Mikrofone sprechen und
das korreliert ganz stark mit der Fähigkeit, einen Podcast zu erstellen.
Nee, das, die Fähigkeit, einen Podcast zu erstellen und einen erstellen zu wollen, also mit der Welt in Kontakt zu treten, mit einer gewissen Offenheit gegenüber der Welt und dem Fremden korreliert. Also sollte irgendjemandem von euch da draußen
jetzt die rechte Hand hochschnellen.
Der ein rechter Podcast bekannt sein. Ich bin da sofort dabei. Ich habe da mega Bock drauf, mir das zu geben.
Ja.
Also das wäre mal spannend.
Ich würde das auch gerne mal hören, wenn da wirklich Leute unter sich sprechen.
Ja.
Was so deren Argumente, was deren Argumente sind oder wie überhaupt deren Gedankenverlaufe irgendwie.
Ja, genau das.
Wie das eine zum anderen kommt und.
Ja.
Wie sehr das eigentlich falsch ist.
Genau, wir möchten eigentlich nur unser einfach gestricktes Lügenpresse-Weltbild bestätigt bekommen.
Ja. Aber es würde mich jetzt sehr wundern, wenn sie durch irgendeine Form von Schlüssigkeit zu diesem Ergebnis kommen würden.
Mhm. Oh Mann.
Ja. Das ist wirklich sehr, sehr traurig, was jetzt so in den letzten Monaten passiert ist, Pegida.
Ja, allein Freital, schon was wieder in der letzten Woche passiert ist. Das ist alles so komplett absurd. Oder haben wir vor 2 Wochen gesendet?
Vor 2 Wochen haben wir
gesendet. Ah, okay.
Das sind wirklich Dinge, die möchte ich eigentlich gar nicht mehr lesen. Also das zieht mich einfach nur noch so, ne?
Mhm. Dann muss ich aber ganz kurz noch eine unfassbar dringende Leseempfehlung aussprechen. Mhm. Grundsätzlich sollte man die Kolumne von Thomas Fischer in der Zeit lesen. Mhm. Der ist irgendwie Richter am Bundesschlag-mich-tot-Gericht.
Ja, aber nicht Verfassungsgericht, ne?
Nein, das nicht. Ich glaube, der ist auch nicht Deutscher, sondern Österreicher. Das sind die Besten von uns.
Das sind die besseren Deutschen.
Und die Kolumne ist grundsätzlich lesenswert, aber er hat sich jetzt halt auch angefangen, mit der Flüchtlingskrise zu beschäftigen. Und ich werde das in die Shownotes werfen. Bereits der Einstieg zu seiner letzten Kolumne dazu ist sehr, sehr lesenswert. Er befasst sich nämlich mit der Aussage dieser ganzen Bekloppten, ja, wir können die ja nicht alle aufnehmen. Und das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen schätzt die Zahl der flüchtenden Menschen auf dieser Welt momentan auf 60 Millionen. Wenn Deutschland, ein Land von 80 Millionen, 60 Millionen Menschen integrieren würde, hätten wir etwa die Bevölkerungsdichte von Japan. Wir könnten die alle aufnehmen. Das wäre gar kein Problem. Das führt uns also straight zu der Frage, wollen wir die alle aufnehmen? Und wie viele wollen wir aufnehmen?
Ja, wohl wahr.
Fand ich wirklich sehr, sehr hübsch. Also ja. Sehr, sehr lesenswert. Sollte man sich mal angeschaut haben.
Ja, ja, also die Flüchtlingszahlen, über die man spricht jetzt, das ist ja eigentlich wirklich nicht die Rede wert. Also natürlich ist das mit Aufwand verbunden
ja. Und
mit Geld, aber das ist ja nichts, was man nicht besorgen könnte.
Ich habe da eine, ich würde nicht sagen Theorie, aber irgendwie hängt mir ein Gedanke dazu nach, den ich entwickelt habe, der sich ungefähr so anhört. Bevor das jetzt passiert ist, war Deutschland ja quasi ein Land in Abwicklung. Wir haben uns damit abgefunden, dass wir jetzt irgendwie immer weniger und immer älter werden.
Ja.
Darum, nicht direkter Zusammenhang, aber unter anderem darum wird es akzeptiert, dass hier die Infrastruktur vor sich hin modert. Wir zu wenig an allem pädagogischen Personal, was man sich so vorstellen kann, hat und auch an allem pflegerischen, weil die halt sowieso irgendwann wegsterben. Also es ist so mein Eindruck. Dass wir uns irgendwie damit abgefunden haben, dass das jetzt alles eigentlich nicht mehr besser wird. Meinst und du, wir immer weniger werden.
Meinst du, man hat sich argumentativ schon aufs Sterben vorbereitet?
Also das ist der Eindruck, den ich irgendwie jetzt in Kontrast zu dem Aufwand, der sich jetzt da darstellt, dadurch, dass wir mehr Menschen werden, irgendwie aufdrängt.
Politik jetzt Palliativmedizin.
So ungefähr. Ja, tatsächlich. Ja. Und vor diesem Hintergrund möchte ich das irgendwie als Chance begreifen. Dass hier jetzt wieder mehr Menschen kommen, mehr junge Menschen und wir vielleicht gezwungen sind, diese Abwicklung dieses Landes nochmal zu überdenken. Und vielleicht zu dem Schluss kommen könnten, dass heile Schulen ein bisschen geiler als eine schwarze Null sein könnten.
ich verstehe auch immer noch nicht, was überhaupt dagegen spricht. Also was dagegen spricht, Menschen aufzunehmen? Also Geld kann es nicht sein. Also ernsthaft, Geld kann
du
es
nicht sein. Du musst bedenken, die haben alle Angst um die deutsche Kultur, obwohl sie nicht den Hauch einer Ahnung haben, was Kultur ist.
Nee, also ich meine jetzt auch nicht die anderen, sondern ich meine eher
die Politik.
Die Politik.
Naja, die Politik hat Angst vor den anderen. Die Politik möchte gerne von den ganzen anderen irgendwann wiedergewählt werden.
Da muss man sich selbst mal ein Denkmal setzen und dann einfach sagen, okay, das war's jetzt aber.
Ja, und tatsächlich habe ich den Eindruck,
dass die Merkel tut das.
Ich habe den Eindruck, dass die Merkel das gerade tut. Die war jetzt lange genug da. Also wenn ich die wäre, hätte ich jetzt auch schon lange keinen Bock mehr gehabt, mal ganz im Ernst. Aber ich denke, dass die sich und auch ihrer Partei nichts mehr beweisen muss und jetzt durchaus mit einem Bang gehen kann. Auch auf die Gefahr hin, nicht wiedergewählt zu werden.
Ja.
Was sie in meiner Gunst tatsächlich sehr, sehr massiv würde steigen lassen, wenn dem tatsächlich so wäre und sie nicht irgendwann umschwenkt und hier anfängt, Zäune zu bauen.
Das wäre ja auch der größte, das wäre der größte Hilfe, wie jetzt anfangen, wieder eine Mauer irgendwo zu bauen.
Ja, um Dresden.
Ja, okay.
Das wäre ganz hilfreich und zu bewerkstelligen.
Ja, da würden wir auch nicht so lange dran bauen.
Ja, aber
und man müsste es den Dresden nur so verkaufen, dann kommen die Ausländer nicht rein und dann würden sie noch mitbauen.
Ja, aber diese Leute, das hast du ja ständig, wenn du in irgendwelchen, wir sind ja Teil der sozialen Medien, unterwegs bist, dass die Leute Angst haben um die deutsche Kultur. Und ich mich da jedes Mal sehr, sehr ernsthaft frage, was die denn wohl für ein Bild von der deutschen Kultur haben.
Lederhose und ein Maß Bier.
Das glaube ich noch nicht mal. Das ist ja nicht der Osten. Und die ganzen Besorgten sind halt auch nicht nur die Bayern.
Nein. Ja, ich weiß auch nicht, was die zu erwarten haben. Oder ich sag mal, die Kultur verändert sich ja nicht. Sie wird ja vielleicht nur.
Doch, tatsächlich.
Ja, sie wird sich verändern, aber sie wird ja auch durch irgendwas ergänzt. Und das muss ja nicht zwangsläufig schlechter sein, nur weil es nicht den Ursprung in Deutschland hat. Also, ich sag mal, wenn die in Deutschland wohnen, dann gehören sie auch zur deutschen Kultur.
Richtig, ja, sehr schön. Sehr schön gesagt, ja. Tatsächlich ist das bei Kultur, mit Kultur verhält es sich in etwa so wie mit Daten. Angst davor zu haben, seine Kultur zu verlieren, ist etwa das gleiche wie Angst vor Raubkopien zu haben. Da geht nämlich auch nichts weg, da kommt was hinzu, wenn man irgendwas kopiert.
Ja, ist halt alles irgendwie
eine schwache Geschichte. Ich glaube, dass wenn sie Kultur meinen, dann meinen sie eigentlich irgendeine Vergangenheit, von der sie den Eindruck haben, dass es ihnen da mal besser gegangen wäre.
Ja, die aber so sowieso nie wiederkommt.
Richtig, denn ich als Kulturwissenschaftler, zumindest als Angehender, kann sagen, dass in dem Kontext, von dem ich glaube, über den sie diese Leute sprechen, Kultur im Wesentlichen so die Ablagerungen von sozialem Handeln sind. Das, was halt von der Interaktion zwischen Menschen übrig bleibt. Das, was dann auch kommende Generationen quasi als Standard betrachten, was gelernt und gelehrt wird. Und das hat sich schon immer verändert. Das ist nicht statisch. Selbst wenn sich diese Leute gerne in eine Vergangenheit in den 60ern und 70ern zurückdenken würden, unterscheidet sich diese Realität und die Kultur, die damals herrschte, dramatisch von der 50er und 60er und auch von der ein paar Jahre später. Das einzig Statische an der Kultur ist der Wandel.
Ja.
Und wenn man sich den Wandel anschaut, den die deutsche Kultur-TM in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg genommen hat, ist das ein Wandel hin zu mehr Offenheit. Und das wird sich halt nicht ändern.
Ja, manche wollen jetzt ein bisschen wieder back to the roots, ne?
Was sind denn die Roots?
Die Roots zwischen 1933 und 1945. Ja, also anders kann ich mir das nicht erklären. Also Man hat halt irgendwie Angst, dass Deutschland, was man kennt, irgendwie so ganz anders wird.
Aber das wird es ja permanent.
Ja, eben, aber das ist halt diese vorgeschobene Angst, die man da irgendwie so als
das psychologische
Argument instrumentalisiert, um da irgendwie zu sagen, nee, die wollen wir nicht hier haben, die bringen ja nur ihre Kultur mit hinüber und nachher sind wir hier, weiß ich was, ein zweites Syrien. Als Beispiel jetzt. So. Den Gedanken, dass man sich damit irgendwie arrangieren kann und dass ja sowas vielleicht auch irgendwie sogar ein Mehrwert sein kann, das sehen die ja gar nicht. Das finde ich halt erstaunlich, so dass sich jetzt in all diesen Jahren der Offenheit, die irgendwie so hinter uns liegen, dass sich da wieder so eine Engstirnigkeit entwickelt hat und auch so eine Angst davor, was Neues zu erleben und irgendwie so ein bisschen aus dem, was man jetzt die letzten Jahre erlebt hat, hinter sich zu lassen oder dass man da irgendwie auf was Neues eingehen kann.
Mhm.
So, ich meine, die letzten Jahre, die waren ja für uns Deutsche eigentlich recht uniform, sag ich mal. Also seit der deutschen Einheit waren wir nicht mehr mit großen Problemen konfrontiert. Es wurde ja irgendwie alles immer nur besser. So, aber vor allem wurde...
Aber es wurde ja nicht für alle besser.
Nie was anders. So, also seit der Einheit ist ja nie...
Doch, natürlich, hast du mal Videos von 1989 gesehen?
Ja, aber so...
Ich weiß, worauf du hinaus möchtest, ja.
Gesamtkulturell gesehen hat sich seitdem nicht mehr viel geändert. So, man war seitdem ein Deutschland, hatte seinen gewissen Prozentsatz an Migranten, die halt rüberkamen, die hier leben, sich eingebürgert haben, die hier irgendwie Familie aufgebaut haben und von sich sagen, sie sind Deutsche. Das hat sich ja jahrzehntelang nicht geändert und jetzt, wenn so dieser Strom an Flüchtlingen und Zuwanderern kommt, ich glaube, da verlieren diese Leute einfach irgendwie so den Glauben daran, dass man sich in Anführungszeichen als deutsches Volk noch durchsetzen kann.
Mhm. So. Die würden jetzt sagen, glaube ich, also auf Facebook, würde jetzt einer kommen und dich aus deiner rosaroten Traumwelt herausreißen und dich damit konfrontieren, dass du ja die jetzt schon herrschende Realität von irgendwelchen Parallelgesellschaften arabischer Großfamilien ausblenden würdest.
Ja.
Ja, ganz bewusst.
Ja. Das ist ja auch so, also das ist ja so ein verschwindend geringer Prozentsatz, die irgendwie in ihrer eigenen Blase leben. Dass es sowas gibt, klar, ohne Frage, kenne ich sogar persönlich. Ich habe früher mal eine Freundin gehabt, die hatte eine Oma. Die wohnten seit 1960 in Deutschland. Mhm. Und diese Frau hat nicht ein Wort Deutsch gesprochen. Mhm. Nachdem sie wirklich 50 Jahre lang in Deutschland war, konnte sie sich nicht alleine verständigen, was auf irgendeine Art und Weise sehr beeindruckend ist.
Ja.
Dass man sich wirklich 50 Jahre lang komplett von allem verschließen kann. Zum anderen zeigt das aber auch, dass irgendwas mit der Integration falsch gelaufen ist.
Ja, klar. Und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, weil ich den Eindruck habe, dass die Leute, die jetzt dagegen schreien, die reinzulassen, die Leute, die kommen, so behandeln werden, wie die Leute behandelt worden sind, die in den 50ern und 60ern gekommen sind. Nämlich so, als würde man sie am liebsten direkt wieder weghaben wollen.
Ja.
Und damit dann quasi denselben Fehler, der zu den Zuständen, die sie beklagen, geführt hat, wiederholen.
Ja.
Mit anderen Worten, die werden Recht behalten.
Ja, was?
Weil die ganzen Debilen, die Menschen, die hier Schutz suchen, so behandeln werden, als müssten sie demnächst wieder gehen, werden die sich vermutlich nicht so integrieren, wie das eigentlich wünschenswert wäre. Und in 30 Jahren werden die debilen Rechten von heute behaupten können, sie hätten Recht gehabt.
Ja.
Das ist die große Angst, die ich bei der ganzen Sache habe.
Das Ganze finde ich auch interessant im Hinblick darauf, wie sich das mit schulpflichtigen Flüchtlingen entwickelt. Da gab es ja letztens auch einen ganz großen Aufstand und auch, ich weiß nicht, ob es eine echte Studie war oder ob es eine ausgedachte Studie war, Flüchtlinge in Schulklassen ziehen den Schnitt runter.
Mhm.
Kann ich mir vorstellen.
Das ist überhaupt gar keine Frage.
Ist ja auch völlig logisch,
ja.
dass das vielleicht auch ablenkt. Ja, natürlich. Aber das, was es vielleicht an Lerneffekt, sag ich mal, rausnimmt, schiebt es aber sicherlich als Sozialkompetenz wieder rein.
Mhm.
Und das macht das
ja aber wenn, besser. Wenn du möchtest, dass dein Kind ready for the Leistungsgesellschaft ist, dann hast du halt keinen Bock darauf, dass das mit 50% Migranten in der Klasse ist. Also
ja, würde ich aber nicht wollen. Also für
die Einwände kann ich nachvollziehen.
Ja, nachvollziehen, natürlich. Nichtsdestotrotz muss man sich dann nicht wundern, warum die Kinder von heute die nicht integrierten Erwachsenen von morgen sind.
Also ja. Genau das.
Wenn man die halt nicht mitnimmt, vernünftig, dann ist das klar. Ich meine, dann stehen die irgendwann mit 16 nach ihrem Hauptschulabschluss da und haben halt nichts von ihrem Leben zu erwarten. Also was können die von ihrem Leben erwarten? Die haben nichts und die werden dann vermutlich auch nie was haben. So traurig das auch ist. Und darum muss man die eigentlich schon von Anfang an mitnehmen. Ja, und mein Gott, dann dauert es halt ein bisschen länger.
Ja.
Und gut, Abitur nach 30 Jahren haben wir wieder. Finde ich auch gut. aber dann nimmt man die halt mit und bietet noch kostenlose Förderstunden an. Und da finde ich auch zum Beispiel,
können sich ruhig
Lehrer freiwillig einbringen. Oder auch unfreiwillig einbringen. Das ist mir eigentlich egal.
Ja.
Aber das ist ja eigentlich die Sache, die man angehen muss.
Das ist in meiner Wahrnehmung ein ähnliches Phänomen wie grundsätzlich mit der frühkindlichen Bildung, wo ja auch irgendwelche Studien belegt haben, dass jeder Euro oder jeder Dollar, den du in frühkindliche Bildung steckst, sich später 400%-fach auszahlt. Und so wird es halt da genauso sein. Du kannst da eigentlich jetzt nicht genug Geld drauf werfen,
ja.
um um auch diesen Leuten zu zeigen, dass das hier ganz geil ist.
Ja. Und vor allem, was noch viel wichtiger ist, nicht nur, dass es ganz geil ist, sondern dass sie hier auch was wert sind. Das ist ja eigentlich das Gefühl, was die Leute eigentlich brauchen oder auch die
Kinder. Ich wollte auf was anderes hinaus, nämlich auf diese Ängste, dass die Menschen dann ihre merkwürdigen Parallelgesellschaften hier mitbringen und hier etablieren.
Ja.
Wenn du Leuten, die aus dem Krieg geflohen sind, zeigst, dass eine Gesellschaft, die völlig anders funktioniert, als die, die sie gekannt haben, aber geil ist und sie in der was werden können, dann ist die Chance doch viel, viel geringer, dass diese Leute in der Parallelwelt ihrer Kultur gefangen bleiben,
ja,
als dass sie der Meinung sind, oh, hier ist es ja geil.
Ja.
Und sich der deutschen Kultur-TM öffnen.
Ja. Ja, also völlig recht. Also, völlig.
Von daher, jeder dumme Nazi, der jetzt in Freital, Heidenau, Passau oder sonst irgendwo steht und die Flüchtlinge wieder vertreiben möchte, führt zu den Zuständen, von denen er auf gar keinen Fall möchte, dass sie kommen.
Ja. Und wenn alles bleibt, so wie es ist, und alle so arschig bleiben, wie sie sind, dann natürlich können sie dann sagen, wie du auch schon gesagt hast,
in 30 Jahren,
wir haben recht gehabt.
Ja. Und davor habe ich ernsthaft Angst.
Wenn sich aber alle jetzt wenigstens ein bisschen Mühe geben, dann können sie auch einfach sagen...
Aber die Leute geben sich keine Mühe, die überfahren Fahrradfahrer, weil die im Weg sind.
Wenn sich alle ein bisschen Mühe geben, dann können in 30 Jahren alles super geil sein.
Ja.
Wir hätten wunderbar integrierte Zuwanderer.
Das ist... Ich möchte da ganz kurz ein persönliches Bonbon anbringen. Auf dem Geburtstag meines Bruders vor einigen Monaten habe ich mich zu fortgeschrittener Stunde mit einem meiner Onkel unterhalten.
Ja.
Der mir mit seiner inzwischen sehr schweren Zunge seine ernsthaften Bedenken für meine Generation mitgeteilt hat, dass wir ja für so schrecklich viele Rentner aufkommen müssen und er da eigentlich keine Zukunft sieht. Ich sag mal so, ne? Problem solved.
Wohl wahr.
Also in einer optimalen Welt hat sich dein Problem gelöst, Holger.
Ja. Ja.
Oder löst sich halt gerade an der Grenze zu Österreich.
Ja.
Wenn wir uns denn alle ein bisschen Mühe geben, wollen wir das Wort zum Sonntag werden lassen
und ja,
es an dieser Stelle ja so lassen?
Geben wir uns alle einfach ein bisschen Mühe, genau, und dann hören wir uns vielleicht auch ganz bald schon wieder.
Aber du hättest nah rangehen müssen und das sagen müssen. Dann hat man so einen dramatischen, sonoren Bass in der Stimme.
Also wenn wir uns jetzt alle noch ein bisschen Mühe geben, dann hören wir uns nächste Woche schon wieder.
Clip, 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 clip. Schönen Dank, dass ich hier sein durfte.
Gerne.
Und schönen Dank für die Aufmerksamkeit.
Bis dann. Tschüss.